Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich Wein trinken und im Wesentlichen Christoph darüber redet und ich so ab und zu mal sage. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Vorab eine Ankündigung. Ich bin letztes Jahr gescholten worden, dass ich nicht genügend Werbung für Odonien, also das Hörertreffen im Odonien in Köln mache. Darum mache ich das jetzt so oft ich kann, damit möglichst viele Leute kommen. Vielleicht kommen ja von den Wein-Nerds auch ein paar und wir haben da nicht nur Bier und Köfte, also von mir gibt's Bier und Köfte und Limonade auch, falls jemand keinen Alkohol trinkt. Von mir gibt's Bier und Köfte, alle anderen sind herzlich eingeladen, Essen und Trinken mitzubringen und zwar idealerweise einfach 5-10% mehr, als ihr selber verbraucht. Dann ist nämlich für alle gesorgt, auch für diejenigen, die nichts mitbringen wollen oder vielleicht nichts mitbringen können, gibt's ja auch, dass Leute einfach keine Kohle haben, um mal eben irgendwie für ein 30er Grillgut zu kaufen für so einen Nachmittag. Also Odonien 23 am 21. August dieses Jahres im Odonien. Außer wenn es regnet. Und ob es regnet oder nicht, das bestimmt genau eine Instanz. Und das bin ich. Das heißt, ich werde
Uhrzeit, hattest du schon gesagt?
Ja, so nachmittags irgendwie so. Also. Ich gucke, dass ich so gegen 3 da sein werde. Und falls es regnet, also falls es regnerisch ist, werde ich festlegen, ob es regnet oder nicht. Und das könnt ihr dann lesen auf Mastodon bei Vrindt oder bei mir, Holgi. Also, ja, soweit zur Ankündigung. Habe ich sonst noch was anzukündigen? Nee, habe ich nichts anzukündigen. Womit fangen wir an das Trinken an?
Oh, mit Weiß.
Mit Weiß. Ich hab,
das ist der hinterherhinkte. Hinterhergehinkt hat, der nicht kommen wollte, der wollte nicht zu uns kommen.
Da gab es so einen total geilen Reply irgendwo, was machst du noch oder Twitter? Warte mal, wie ging denn das? Der Spedition war das offensichtlich auch fremd oder so, unbekanntes Apulien und irgendwer schrieb, der Spedition scheint das auch unbekannt gewesen zu sein oder so. Mhm. Fand ich sehr lustig. Ich trinke übrigens aus einem Glas von Sophienhütte.
Mhm. Sophienwald.
Sag ich doch. Nee, Hütte.
Nicht, oder Josephinenhütte.
Josephinenhütte, genau. Das war so ein Glas Josephinenhütte, die sündhaft teuer sind. Aber wo der Wein völlig bizarr besser draus schmeckt, was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe. Und ich habe einem Freund zum runden Geburtstag 2 davon geschenkt. Mhm. Und eins hat er schon kaputt gemacht.
Das ist krass, weil also
ist voll
das
böse.
Ist jetzt mit denen wirklich nicht so einfach. Also mit Salto ist das ja sehr einfach, die kaputt zu machen, aber ich habe die ja die ganze Zeit in Benutzung und ich habe tatsächlich erst ein einziges kaputt bekommen. Also das hätte auch kein anderes Glas überlebt, wenn man es einfach aus der Hand fallen lässt auf dem Boden. Ja. Aber ja, ansonsten so jetzt ne, beim Säubern oder so noch nichts, gar nichts.
Das ist nicht schlecht. Ich habe eins zerschmissen, klingt geil, also klingt noch geiler, als wenn man ein Salto zerschmeißt. Tatsächlich, also ein noch schöneres Geräusch. Aber ich habe es auch geschafft, beim Abwaschen eins kaputt zu drücken.
Ah, okay.
Ja,
nee, das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft.
Ach. So, ja, den Witz wollte ich auch noch mal erzählt haben, weil Schadenfreude ist ja die schönste Freude.
Ja, es gab auch noch was. Ich hatte auch noch irgendwas gesagt, dass die Spedition wohl einen weiten Bogen um Kalabrien machen würde und hat mich auch jemand darauf hingewiesen, dass das eigentlich nicht geht.
Man muss sich jetzt
mal auf die Karte gucken.
Ja, aber wenn man sich bemüht, dann kann man schon. Ja,
wenn man sich bemüht, dann landet man aber eben im ist das gar nicht mehr das Tyrrhenische Meer da, ne? Dann landet man halt im Wasser.
Ja, aber braucht man halt ein Schiff?
Dann braucht man halt ein Schiff, genau. Dann braucht man ein Fährschiff oder. Man braucht ein Schiff.
Ein Frachtschiff.
Genau, weil wir sind nämlich, kann man auch da anlegen, weil der Ort heißt der Chiro, also so wie das auf den 3 Flaschen auch draufsteht. Und Chiro Marina, um genau zu sein. Und wenn ihr Chiro Marina eingebt bei Maps, Google Maps oder so, dann seht ihr auch, wo das liegt. Das liegt eben in Kalabrien, also ziemlich weit unten. Sozusagen zur, wie soll man das sagen, inländischen See, ne? Also zu dieser Riesenbucht, wo auf der anderen Seite dann eben Apulien ist.
Ich gucke gerade, ich könnte es natürlich auch einfach mal eingeben. Ne? Dann,
doch mal ein,
genau. Ich habe nach Kalabrien gesucht und gedacht, vielleicht finde ich den Ortsnamen auf der Karte, weil ich lese ja auch keine Bedienungsanleitung. Was soll ich eigentlich, wie heißt der Wein? Chiro.
Chiro, genau. Chiro ist das Weinbaugebiet.
Chiro Marina.
Chiro Marina.
Crotone. Crotone gefällt mir, klingt wie ein Schimpfwort. Crotone. Mhm. Stupido, Crotone. Gefällt mir, ja.
Die nächstgrößeren Orte finde ich auch schön. Cosenza, das ist auch so italienisch.
Das ist Gesundheit, heißt es. Laschi, Cosenza.
Ah, okay.
Wusstest du das nicht?
Nein. Wusste ich nicht.
Nee, ich weiß das jetzt. Nee, aber jetzt weißt du es. Ich meinte, egal. Erzähl mal, was trinken wir denn überhaupt heute, bevor das hier irgendwie noch komplett ausfranst?
Was trinken wir? Also wir trinken, bevor es ausartet, meinst du?
Ausfranst. Ich bin ja schon am Ausfransen irgendwie.
Also. Was trinken wir? Wir trinken also drei Weine eines Weinguts. Das Weingut heißt Cataldo Calabretta, vom Weinmacher Cataldo Calabretta, dessen Großvater auch schon Cataldo Calabretta hieß und in dieser Region auch schon ein Weingut gegründet hat 1974. Die Region ist ja Kalabrien und das dürfte so ziemlich die Region in Italien sein, die die meisten am wenigsten kennen. Ich schließe jetzt mal von mir auf andere, aber ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, weil man wirklich relativ lange braucht, um da hinzukommen, mhm. Weil da sowieso auch wenig Menschen wohnen. Also es ist eine ziemlich entvölkerte Region, weil es halt auch eine sehr arme Region war und ist. Mhm. Es ist ja die Region auch, wo die Ndrangheta herkommt und für nicht unwesentliche Teile mafiöser Strukturen mittlerweile in Italien verantwortlich ist oder auch bei uns, je nachdem. Also das ist halt auch so ein bisschen verschrien, so wie Sizilien eben auch ein bisschen verschrien war oder vielleicht bei manchen auch jetzt noch ist, obwohl der sizilianische Mafia ordentlich den Rang abgelaufen haben. Aber es ist eben eine dünn besiedelte Region und eigentlich weiß man, glaube ich, relativ wenig. Es ist wild, es ist bergig auch, es ist heiß. Und es ist aber auch die Region, wo, ich glaube, 95% der gesamten Bergamott-Ernte herkommt. Also Bergamotten kommen eben aus dieser Ecke Italiens im Wesentlichen. Und die wachsen auch kaum irgendwo anders. Also das ist halt auch sozusagen eine Terroir-Zitrone, die tatsächlich abhängig ist von dieser Mischung aus Böden, das sind so kalkig-lehmige Böden dem Kleinklima sozusagen, das es da in Kalabrien gibt. Also aus dieser Mischung von Meer und Sonne und Wind und Salz, keine Ahnung. Ne? Also ich bin jetzt kein Bergamottenspezialist, aber es ist jetzt kein Zufall, dass die meisten Bergamotten tatsächlich eben aus dieser Ecke kommen und nicht woanders her. Hm. Also Sizilien ist ja dann die Cedra-Zitrone eigentlich, da an der neapolitanischen Küste ist ja dann eher die, wie heißt sie?
Das ist diese Zitrone, die nur aus Schale besteht, ne?
Die Cedra-Zitrone, genau. Ja, genau. Amalfi-Zitrone dann eben auf dem Weg sozusagen von Neapel runter Richtung Kalabrien, aber in Kalabrien selber ist es vor allen Dingen eben die Bergamott. Mhm. Genau, es gibt noch ziemlich viele wilde Wälder da, also ursprüngliche Wälder und dann eben so ein bisschen Weinbau und der Weinbau war oder ist, wie das lange in Süditalien überhaupt überall der Fall war, also egal ob Apulien oder Kampanien oder auch lange ja in Sizilien, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, eben lange Zeit da niedergelegen. Sizilien hat sich ja so ab den 80er, Ende 80er, Mitte 90er so langsam davon erholt und ist mittlerweile auch so eine feste Größe geworden. Das kann man jetzt von Kalabrien überhaupt noch nicht sagen. Ja? Also da sag mal, wenn die in Sizilien 800 Millionen Flaschen erzeugen, dann sind es irgendwie in Kalabrien vielleicht 60. Mhm. Obwohl sie die Fläche auch hätten und obwohl Kalabrien natürlich auch, so wie Sizilien und Apulien irgendwie die mit zu den, also die wahrscheinlich die ältesten Anbaugebiete in Italien sind und auch die Ecke, wo die griechischen Stämme damals hinkamen und das Land eben Enotria genannt haben, also Land des Weins, weil es da eben auch schon so viel Wein gab, also Weinreben gab irgendwie. Das ist genau da in dieser Ecke im Prinzip sind die angelandet und haben dann eben auch Weinbau betrieben. Das hat eben auch sozusagen zur Folge gehabt oder einhergehend damit gibt es in dieser Ecke, glaube ich, mehr autochthone Rebsorten als irgendwo sonst in Italien. Also sehr alte Sorten, von denen man meistens auch gar nicht weiß, also den Ursprung nicht kennt, also die Elternrebsorten nicht kennt. Früher wurde immer vermutet, dass diese ganzen süditalienischen Trauben irgendwie aus Griechenland kommen, weil eben die Griechen da unten die Ecke besiedelt haben. Es gab ja schon auch Weinbau, die Etrusker haben Weinbau betrieben, auch die Räter irgendwie oben in Norditalien auch.
Das, ne? Was wir trinken, damit hat er nichts mehr zu tun, oder?
Nö, ich glaube nicht wirklich. Nee. Also der Weinbau war einfach ein anderer, der wird auch damals höhere Mengen vielleicht gehabt haben. Also insgesamt hat man eben auch früh schon, also von der Römerzeit weiß ich zumindest, also aus der griechischen Zeit hat man ja auch viel mit Harzen gearbeitet, überhaupt dann mit Zusatzstoffen in den Wein, also Kräutergewürze, aber eben auch Sachen, die nicht besonders gesund waren, von denen man das aber nicht wusste. Also man hat viel in die Weine gekippt, damit sie besser schmecken. Also weil man hat ja auch überall Wein angebaut, weil man es eben trinken konnte.
Ja, im Gegensatz zu Wasser.
Ja, genau. Also gerade dann, als es in der Verstädterung sozusagen, als man dann irgendwie einfach einen Mangel an Frischwasser hatte. Auf dem Land dürfte das ja kein Problem gewesen sein. Hm. Aber es gibt eben jede Menge sozusagen historischer Rebsorten. Eine davon ist Gallioppo, davon probieren wir gleich was. Das ist dann, dafür ist dann der Rotwein sozusagen verantwortlich und der Rosé auch. Was wir jetzt im Glas haben, ist im Wesentlichen Greco Bianco, 90%. Ja, genau. Und 10% Malvasia. Ne? Auch eine Rebsorte, die im Prinzip eine ganze Gruppe ist, also nicht mal eine Familie, sondern eine Gruppe, also weil man die nach dem griechischen, also im frühen Mittelalter, glaube ich, schon nach dem griechischen Hafen benannt hat, von dem aus wesentliche Teile des Weins aus der Region verschifft wurden.
Ah ja, okay.
Genau. Und da hat man irgendwie alles, was irgendwie kraftvoll und süß war, hat man irgendwie Malvasia genannt. Und genau, und da gibt es eben total viele verschiedene Spielarten, die aber teilweise überhaupt nicht miteinander verwandt sind. Aber die Hauptrebsorte ist Greco und die trifft man quasi im ganzen Mezzogiorno, also im ganzen Festland Süditalien eigentlich. Und man weiß eben, ne, da hat man eben auch gedacht, ja, die kommt bestimmt aus Griechenland, deswegen hat man sie mal Greco genannt, aber man hat überhaupt keine Übereinstimmung mit irgendwelchen griechischen, heutigen griechischen Rebsorten gefunden. Also insofern ist es wahrscheinlich schon auch eine, die irgendwann mal da in der Ecke entstanden ist. Gehe ich mal von aus. Genau.
Und immer wenn es um sowas wie Mafialand geht, weise ich darauf hin, dass es in Berlin-Friedrichshain in der Krossener Straße das Restaurant Cento Bassi gibt. Die versuchen, das schaffen sie natürlich nicht, aber die versuchen, ihre Rohware und ihre Weine zu beziehen von Ländereien, die der Staat der Mafia abgenommen hat in irgendwelchen Prozessen.
Ah, okay,
das ist cool. Das hat irgendwie sowas was Romantisches. Ich weiß nicht, in welchem Umfang die das überhaupt noch machen. Muss man mal hingucken. Also auf der Webseite steht wenig, außer dass sie im Mai 2022 wieder aufmachen werden nach dem Umbau. Von daher, die Seite wird nicht ordentlich gepflegt, aber kann man sicherlich mal hingehen und fragen. Also man kann auch sehr gut essen und trinken da. Also
okay.
Selbst wenn es kein Mafia-Zeug sein sollte, aber ich finde diese Geschichte derart romantisch, dass
ja.
Ich immer wieder Werbung dafür mache.
Ja.
So.
Genau. Also wir haben was im Glas, was schon relativ viel Farbe hat. Ein bisschen nachschenken.
Bisschen Gummi.
Genau, da ist noch so ein bisschen so eine Reduktion drin, aber vor allem finde ich halt, hat das Ganze auch so eine südliche Würze.
Sagt in der Chat, kühle Birne und etwas Dreckiges. Ja, etwas Dreckiges hat er auch, ja.
Ja, es riecht schon auch ein bisschen, also es riecht so ein bisschen nach Schale und so, ne?
Ja, aber ich würde es jetzt keinem Obst irgendwie zuordnen können.
Nee, würde ich jetzt auch nicht wirklich tun.
Küchenabfälle. Riecht ein bisschen nach Schlachtabfällen. Also.
Schlachtabfälle?
Mal gucken. Oh, der ist saftig. Aber ich finde, im Mund hat er tatsächlich was von einer kühlen Birne. Also nicht so eine, wo du die dann Druckstellen kriegst, wenn du drauf drückst, sondern so eine feste Birne noch.
Mhm. Ja. Ich finde immer, ich kann das gar nicht so gut ausdrücken. Es hat irgendwie sowas Kupfer. Also ich meine, Kupfer riecht ja nicht, aber mhm. wenn ich mir Kupfer als Aroma vorstelle, dann lande ich so ein bisschen bei dem Wein.
Mhm. Ich finde ihn auch sehr schwer einzuordnen, also gefällt mir sehr gut, aber. Mhm. Wenn du mir den hinstellen würdest und sagen würdest, wo kommt der her, würde ich sagen, aus Frankreich.
Und von wo da?
Entre-deux-Mers,
ey, komm, okay. Das ist was völlig anderes. Nee, das
dann habe ich eine völlig falsche Assoziation, aber ich habe so eine.
Wir müssen ja dringend mal Bordeaux machen, so noch.
Ja, viel anscheinend. Das also ist jetzt, ja, jetzt, ne? haben, jetzt wissen wir, wo, ja. hier die, wo hier die Bildungslücken sind. Ja. Aber irgendwie.
Der hat so also wenn dann, so also ich will, also Entre deux Mers ist das viel Sauvignon Blanc, das ist ja eher okay. So ein bisschen grüner, grasiger,
ja.
Hat gerne mal so ein bisschen Stachelbeer-Aromen auch so. Ist relativ, ist eigentlich ein sehr heller Wein, also farblich und aromatisch eigentlich auch.
Ja, farblich.
Also das finde ich, ist schon sehr südlich. Ne? Das aber hat auch so ein bisschen Süßholz-Aromatik drin.
Ja, aber südlich, Süßholz-Aromatik stimmt, das ist, ja, das Süßholz ist, ja. Aber unter südlich verstehe ich halt was anderes als sowas Luftiges.
Also ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Matassa probierst oder Louison zum Beispiel, wenn du ins Roussillon gehst, das ist ja auch schon sehr südlich.
Ja.
Und das kannst du ja auch schön luftig machen. Ne? Und was wir an Weißwein so aus Sizilien bisher hatten, war teilweise auch sehr luftig. Ne? Genau, und jetzt wo wir bei Süßholz waren, jetzt kommt auch aus dem Chat Fenchel und Anis, finde ich, das ist auch... Mhm. Ne, das passt auch sehr gut.
Ja, und genau. Vor allen Dingen Anis, also diese kräutrige Kühle, die Anis ja auch immer hat. Ne? Mhm.
Ja, und so ein bisschen so Wildfenchel, der auch nochmal irgendwie so eine eigene Aromatik hat. Aber ich habe auch so Fenchelpollen hier stehen. Die haben auch ein bisschen was davon.
Fenchelpollen da stehen? Ich bin so raus.
Ja, also in der Küche zum
Kochen. Ja, nee, klar, aber ich bin froh, wenn ihr Küche Pfeffer habt.
Ja? Ach so.
Ja, ja. Ja gut, so stimmt es nicht, aber viel besser ist es auch nicht.
Ja. Und es hatte eben diese herben, pikanten Noten, genau, von Fenchel und Anis, jetzt bin ich auch ein bisschen besser drin, Süßholz. Es hatte eben auch so ein bisschen was von Grapefruit-Schale, so ein bisschen zestig, bittere.
Aber ich finde, Süßholz finde ich eigentlich trifft's, also Süßholz ist wirklich so das dominante Ding.
Ja.
Ja, ohne diese Aufdringlichkeit von Süßholz.
Ja. Und es hat eine schöne Fülle am Gaumen und gleichzeitig eine schöne Frische.
Ja.
Das finde ich echt toll.
Das ist ein sehr schöner Wein. Ja.
Ja, es hat was schön Bodenständiges, aber hat auch eine gewisse Finesse. Und er ist irgendwie aus dem Süden Italiens, also ich meine, so viel weiter südlich geht es nicht mehr. Aber er hat 11,5%.
Super.
Alkohol. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Ja.
Ja.
Also ich meine, im Gegenteil. Ja. Also ich meine, das ist ein voller Wein. Der hat ja auch Gerbstoff. Mhm. Ne? Der hat ja was Griffiges am Gaumen.
Ja, 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 ja.
Der hat diese Würze und Kräutrigkeit. Der hat das Saftige. Aber er hat nur 11,5 Alkohol. Das finde ich schon,
und das ist
schon sehr cool.
Und das ist ja auch so angenehm. Also wir haben gestern Nachmittag haben wir Daydrinking gemacht auf dem Tempelhofer Feld. Und haben auch, also weil wir sind ja keine Tiere, darum hatten wir natürlich Stühle dabei und einen Tisch und Gläser und Wein und nicht auf der Wiese mit dem Bier. Auch sehr zur Belustigung der Passanten. Also wenn Leute vorbeikommen, gucken sie und haben sich gefreut. Und da hatten wir auch zwei Weine, die ich weiß gar nicht, ich glaube auch 11 oder sogar, ja doch 11 oder 11,5 hatten. Und dann trinkst du so zwei Flaschen zu zweit. Und stellst auf einmal fest, dass du gar nicht so besoffen bist, wie wenn es nur 1 oder 2% mehr sind. Ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt, dass also so dieser Unterschied so extrem ist.
Dann ja, ist schon ziemlich, ne?
Krass. Ja, ja, also ich finde das sehr seltsam. Also,
ja.
Weil 1% ist ja jetzt nicht viel.
Nee, sollte man denken, aber irgendwie, als wenn sich das potenzieren würde, ja, genau, sozusagen genau, von 1% zum nächsten.
Vielleicht ist es so wie Spurengase in der Atmosphäre. toller, ein ganz toller, also wirklich, ist ein ganz, ganz toller Wein. Den kann man genau für sowas, Daydrinking auf dem Tempelhofer Feld, ja, genau für sowas, ja, ist der ja total super. Ja,
ja, es ist, ich glaube, es ist einfach super, also du kannst einfach ganz viel damit machen, ne? Ich meine, du kannst es ja auch, also mir fallen direkt irgendwie zig Gerichte zu diesem Wein ein, ja. Also wenn ich nur so an Fritto Misto oder so denke, ja, an, also irgendwas aus dem Meer kurz in den Teig und kurz frittiert oder, ne? Also wir grillen jetzt häufiger auf der Terrasse einfach auch Gemüse und ein bisschen Halloumi oder so. Das passt ja super dazu, ne? Also gerade wenn du dann tatsächlich bei diesen Gemüsen dann auch ein bisschen Fenchel mit dabei hast, dann ist das, finde ich, total schön.
Und der kostet 15 Euro, das ist jetzt nicht so schlimm. Also das ist, nee, ist nicht echt so ein guter schlimm, Preis, genau. Also wirklich. Ja. Wobei ich meine mittlerweile, auch. Also ich war vorhin noch essen hier in der Trattoria. Da war ich bevor der Pandemie das letzte Mal. Die haben dermaßen die Preise erhöht auch.
Ja.
Das 15
ja
Euro.
Winzer auch.
Ja, ja, eben. Aber darum denke ich gerade so 15 Euro, als wir hier mit der Sendung angefangen haben, mit der Reihe in 10 Jahren. Da war 15 Euro recht viel Geld, aber mittlerweile ist das fast ein normaler Preis. Also ich glaube kaum, dass man noch so in der Lage ist, mal so auf gut Glück was für 6,90 Euro zu kaufen und dann noch so ein Erweckungserlebnis zu haben, oder?
Das ist auf jeden Fall deutlich seltener geworden, würde ich sagen, ja. Ja. Ja, das ist schon so. Ja, und wenn du die Winzer hier hörst, was die an Mehrkosten haben mittlerweile, allein was Flaschenpreise angeht, also Glaspreise angeht, das ist schon der Wahnsinn.
Ja, ich warte Glaspreise ja immer noch darauf, dass meine Lieblingsweine in 5-Liter-Kartons angeboten werden, weil die kein Glas mehr haben. Das wäre geil.
Ja, und man muss halt viel mehr, also man muss eigentlich viel mehr in diese Richtung gehen, ne? Also ich meine, je nach Weingut und wie weit die ihr Zeugs transportieren, machen ja Glas und Transport schon 50% der gesamten CO2 aus, was ein Weingut im Jahr verbraucht. Ne? Und wenn du jetzt auf Leichtglasflaschen gehst, dann sparst du schon 10%. Und wenn du irgendwie jetzt auf Tetrapack oder eben Bag-in-Box gehst, dann sparst du halt 80% davon. Ne?
Wow.
Das ist schon Wahnsinn. Also wir müssen dringend, also in
das
der Weinbranche wird dringend was ändern.
Ne? Das wird passieren. Also spätestens wenn der Zertifikatehandel richtig losgeht, wird das halt mit jedem Jahr so teuer, dass du in 10 Jahren für diese 15 Euro Flasche alleine wegen CO2-Emissionen 18 Euro bezahlen wirst. Und irgendwann wird der Markt halt auch sagen, nee, das zahlen wir nicht.
Ja. Ja. Also da ist jedenfalls im Weinbereich noch extrem viel Aufholbedarf.
Ach, schön.
Insgesamt, was den ganzen Klimawandel, aber gerade eben auch den Carbon Footprint angeht.
Ja. CO2-Fußabdruck.
CO2.
Genau.
Ja, genau. Ja.
Ja, zumal dieser Carbon Footprint, das ist ja eine Erfindung der Mineralölindustrie. Beziehungsweise nicht eine Erfindung, sondern ich glaube, BP oder Shell hat diese Idee stark promotet. Um die Verantwortung für Klimaschutz in private Hände zu legen. Also um sich sozusagen aus der Verantwortung zu stehlen. Ne? Daher kommt
die Vergesellschaftung der Verantwortung und der Kosten, wie immer.
Genau. Und wenn du aber jetzt sagst, wir berechnen mal einen Carbon Footprint auf einen Sektor oder auf eine Branche in diesem Sektor oder auf ein einzelnes Unternehmen in diesem Sektor, da kriegst du dann halt auch ganz andere Größenordnungen zusammen. Und da lohnt es sich dann im Zweifelsfall wirklich, dass die gesamte Weinbranche sagt, nee, wir machen jetzt nur noch Tetrapack. Ne? Ach, stell dir mal vor, was dann los wäre, ey, die ganzen Korken-Enthusiasten, diese ganzen Traditionalisten, oh, das ist der Untergang des Abendlandes.
Ich sag mal so, ja, also das wäre überhaupt kein Problem für, wenn du die oberen 10% an Wein und mit dem wir uns hier ja auch immer noch weitestgehend beschäftigen, wenn die immer noch in Flaschen abgefüllt werden mit Korken, das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist ja die Masse.
Ja, aber es wäre halt auch überhaupt kein Problem, die Weine, mit denen wir uns beschäftigen, in Tetrapacks abzufüllen.
Ja, teilweise schon, ne? Also ich meine, ich habe ja schon Weine auch, die ich gerne mal 10 Jahre in den Keller lege oder so, das würde ich jetzt mit Tetrapack nicht machen.
Okay.
Ne? Also das
muss halt umfüllen. Das
ist, glaube ich, ein bisschen zu heikel. Das klappt, glaube ich, auch nicht so wirklich gut. Aber das ist ja nur ein minimaler Prozentsatz dessen, was irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend geschifft wird an Wein. Und Also in Italien zum Beispiel findest du es viel, viel häufiger mit den Tetrapacks. Das hast du ja hier so gut wie gar nicht. Also
ja, nur bei diesen.
Aber ein Bekannter von mir, der saß im Restaurant, da haben die sozusagen drei verschiedene Tetrapack-Weine ihm vorgesetzt und ja. Konnte sich das aussuchen. Dann haben sie es einen aufgemacht und eben ihn auch vorkosten lassen und dann eben eingeschenkt. Das geht alles, aber ich glaube, also gerade bei solchen Sachen, so bei so romantisierten Geschichten ist es halt auch echt schwierig,
ja, klar, Leute
davon wegzubekommen. Ja, ja. Aber ich meine, das geht anderswo auch. Also die Skandinavier sind viel unkomplizierter damit, ich sag mal, in den normalen Konsumweine eben auch aus Bag-in-Box oder so zu trinken.
Ja. Ja. Was finde ich aber, also wie gesagt, ich finde das nicht so schlimm. Klar, wenn du es jetzt jahrelang weglegen willst, fände ich zumindest. Ich meine, ist die Frage, ob was passiert, aber drauf ankommen lassen wollen würde ich es wahrscheinlich auch nicht, weil was du weglegst, ist ja dann noch oft teureres Zeug. Und wenn dir das dann auch noch geht, das ist, ist eher hässlich.
Also ich meine, mit den Korken, die er hier benutzt, würde ich das auch nicht weglegen. Das sind ja
Plastikkorken, ja.
Das sind Select Green 100 Korken. Das sind so aus Pflanzenfasern hergestellte Kunststoffkorken. Zero Carbon, 100% recyclable. Das ist von der Idee her schön, aber ich habe damit für Weine, die ich ein paar Jahre länger weggelegt habe, keine so guten Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Okay.
Ja, also was lösen mal so, die sich mal so. Dann auf oder
was? Nee, gar nicht. Aber die Weine werden dumpf teilweise.
Okay.
Also richtig dumpf. Also fast so, als hätten sie Kork, ohne dass sie Kork haben können. Aber nicht, aber also das Dumpfe vom Kork, nicht dieser komische grüne Walnussgeruch oder feuchte Pappgeruch, sondern wirklich so am Gaumen dann, dass der Wein irgendwie total dumpf und frühzeitig gealtert wirkt eigentlich. Okay. Also das habe ich schon häufiger mit den Korken gehabt.
Du musst übrigens unbedingt mal ein paar Korkflaschen aufheben oder sowas und mit mir probieren, damit ich endlich mal begreife, begreife, was das ist und nicht denke, oh, Naturwein oder so. Apropos Naturwein, was trinken wir denn jetzt?
Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum Rosato über. Der ist ein Jahr älter.
Rosato.
Chiro ist ja frisch angekommen dann eben zum Paket. Machen wir auch nicht nochmal, haben wir besprochen.
Genau.
Kann da man sich nicht mehr hin. Drauf verlassen auf, den, genau. auf die
Mist. Da gehen wir nicht
mehr. Lieferwege,
lohnt Lieferketten. Einfach nicht.
Lohnt einfach nicht, genau. Genau, und ich erzähle auch ein bisschen was über
Kochal lokaler Petta. Und ohne jede Kunstfertigkeit.
Genau.
Ui.
Der Cataldo, genau. Der kommt aus einer Familie, die seit vier Generationen eben Wein macht. Ich sagte, sein Großvater hat eben ein Weingut auch in Chiro gegründet. Das gibt's auch noch. Das heißt auch Eunotria, wie heißt das nochmal?
Weiß ich nicht. Nutria?
Eunotria. Also wie ich vorhin meinte, also Land des Weines.
Ja.
Also sozusagen diesen historischen Begriff. Aber es kommt natürlich noch was davor. Irgendwas wie...
Neues Land des Weines.
Cantina, ne? Also Cantina Eunotria, genau.
Ah,
also
das okay.
Ist, ich dachte... Ne, die gibt's auch noch da in der Ecke. Mhm. Dann gibt's Librandi. Das ist das Einzige, was man eigentlich über Jahre gekannt hat. Also was überhaupt hier vielleicht mal nach Deutschland gekommen ist oder überhaupt auch exportiert hat. Und ansonsten gab's aus Kalabrien so gut wie gar nichts eben. Und unter den Voraussetzungen ist der Cataldo Calabretta auch gestartet und hat dann 2008, glaube ich, oder schon vor 2008 ist der nach Norditalien gegangen, hat dort richtig Önologie studiert. Und hat dann auf verschiedenen Weingütern gearbeitet und ist dann 2010 nach Chiro zurückgegangen und hat dann eben den Keller seiner Familie irgendwie so ein bisschen renoviert, auf Vordermann gebracht und war dann auch der Erste tatsächlich, der angefangen hat, diese 14 Hektar Reben, die seine Familie hat, eben auf biologischen Anbau umzustellen. Sozusagen der Erste, glaube ich, in Chiro überhaupt. Und er war eben auch einer der wenigen, die gesagt haben, ich möchte die... sagen, diese Einzelstockerziehung belassen, also und eben nicht die alten Reben rausreißen und in Spaliererziehung arbeiten, sondern eben wirklich diese alten Buschreben behalten, wie das typisch ist für Süditalien. Und diese Buschreben werden eben auch mit diesem Gerät bearbeitet, was er da als Logo hat. Ja, das ist dieser Arcigliona heißt das. Damit bearbeitet man irgendwie diese Buschreben. Also diese halbe Sichel da mit dem hinten mit dem
Ich kann dir leider überhaupt nicht helfen bei deiner Wortfindungsstörung, weil ich nicht ansatzweise weiß, was du
meinst. Also ich meine das Logo auf den Etiketten.
Ach so, das Logo
also auf den Etiketten. Also das ist dieses Handwerk.
Ach so, das ist so ein Zimmermannshammer ist das, oder?
Es ist halt kein Zimmermannshammer. Das sieht ein bisschen so aus, aber der hat vorne eher so eine sichelartige Geschichte und hinten ist es halt so ein Hammerstück und irgendwie bearbeitet man damit eben diese Reben da im Albarello-System, also diese Buschreben. Genau. Und insofern hat er halt versucht, sozusagen so viele alte Weinberge wie möglich zu behalten, hat aber auch ein bisschen was neu gepflanzt und setzt eben komplett auf die alten Rebsorten, die es in der Ecke halt gibt. Und wenn man mal auf seine Website guckt, ist die inhaltlich jetzt nicht so wahnsinnig bereichernd, aber man sieht halt so ein bisschen, wie die Weinberge aussehen und vor allem, wo die stehen. Und dann kann man sich auch, finde ich, so ein bisschen auch die 11,5% erklären, weil abgesehen davon, dass es halt heiß und südlich ist, hast du halt wirklich direkt am Weinberg teilweise das Meer, ne? Hm. Also irgendwie einfach nur ein paar Meter vom Weinberg entfernt. Und damit hast du dann natürlich irgendwie gerade nachts dann auch eine gewisse Kühle zumindest, aber vor allen Dingen eben auch so ein bisschen Wind und auch ein bisschen Feuchtigkeit, die immer rüberkommt, selbst wenn es eben nicht regnet, ne? Obwohl das im Prinzip auch dort das größte Problem wird, also wie überall oder wie in vielen Weinbaugebieten, aber fast überall würde ich sagen und zwar viel schneller als auch alle gedacht haben, dass es eben nicht mehr regnet und wenn es regnet, dann eben so wie jetzt in der Romagna.
Also, dass danach nichts mehr wächst, ja.
Genau, das sind ja, da arbeiten ja auch irgendwie Bekannte und Freunde von mir in der Romagna und da sieht es echt düster aus.
Ja.
Also, für viele. Also nicht nur die sozusagen unten abgesoffen sind.
Ja klar, sind auch den Hängen, also spült ja den ganzen Boden weg. Also, ja.
Genau, der Boden schwemmt halt weg und ich habe jetzt gerade gesehen, dass ein Weingut, das ich ganz gut kenne, die sind ganz oben im Apennin, also in diesem Mittelgebirge sozusagen, wo auf der anderen Seite dann die Toskana anfängt, die Villa Papiano, die sind bis jetzt nur mit Hubschrauber zu erreichen und die haben auch seit letzter Woche keinen Strom. So, ne? Und da denkst du ja, das ist eigentlich, ist es ja doch ein bisschen weg von der Ecke, wo man eben die Überschwemmung gesehen hat, aber es ist schon krass. Also.
Ja. Das wird auch nicht besser, ne? Ich hatte jetzt letzte Woche eine große Geschichte in Le Monde gelesen, dass die Franzosen jetzt anfangen, sich auf 3 Grad durchschnittliche Temperaturerhöhung im Jahr 2100 vorzubereiten. Das sind völlig absurde Zahlen. Ich habe die jetzt alle nicht mehr so im Kopf, aber das war irgendwie Erhöhung der Waldbrandgefahr in den am stärksten betroffenen Regionen, also Trockenheit, so Pyrenäe Oriental und so. Da steigt die Waldbrandgefahr, irgendwie das Risiko für einen Waldbrand von irgendwas um die 40% auf 94%. Also sie kriegen sozusagen eine Waldbrandgarantie. Und das ist ja auch, wo wir waren letzten Herbst dann eben in östlichen Pyrenäen. Den ist ja auch schon wieder die Hälfte abgebrannt. Ne?
Ja.
Ich denke oft, wir hatten die letzte Chance, das noch in halbwegs schön zu erleben da unten, hatte ich irgendwie so den Eindruck. Mhm. Weil das wird ja nicht mehr besser. Und wenn wir jetzt noch, was ja alle erwarten, ein El Niño dazu bekommen. Mal gucken, wie sich das auf Europa auswirkt. Das weiß man ja nicht so genau. Aber die Winter sollen feuchter werden dadurch. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ja, das ist jedenfalls schrecklich. Ja. Was ist denn, wenn da so eine Überflutung ist, wurzeln diese Reben denn eigentlich so tief, dass sie stehen bleiben und nur der Boden erstmal weg ist und man dann noch irgendwie was retten kann? Oder sind die dann auch weg?
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, was das für Reben sind natürlich. Ne? Also wenn du jetzt 30, 40 Jahre alte Reben hast, dann schaffen die das wahrscheinlich. Mhm. Dann wurzeln die so tief, gerade eben, wenn es auch schon lange biologisch bewirtschaftete Weinberge sind. Und da zeigt sich dann auch eben wieder, dass das Sinn macht, weil ein biologisch bewirtschafteter Weinberg, der wird ja nicht von oben bedient mit Düngemittel, sondern das müssen die Reben dann schon selber machen. Wenn die Reben die ganze Zeit von oben mit Dünger bedient werden, dann wurzeln die natürlich nicht tief. Müssen die dann gar nicht. Ne? Also der konventionelle Weinbau ist ja gerne eben Dünger- und Tröpfchenbewässerung. Ne?
Ja.
Das heißt, die Wurzeln bleiben alle an der Oberfläche und sind entsprechend auch anfällig dafür, dass sie einfach weggewischt werden. Und ich denke mal, dass in der Romagna, da wo jetzt wirklich Hochwasser war, das ist in der Ebene, da sind die meisten, und da ist richtig viel einfacher Weinbau.
Ja, ja, ja.
Der hochklassige Weinbau fängt eben erst an den Hängen zum Apennin an. Aber das, was da in der Ebene steht, ist, also in der Romagna arbeiten zwei der größten Genossenschaften Italiens. Und die machen ein paar Millionen Flaschen und ein größerer Teil wird dort erzeugt eben von Genossenschaftlern. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel kaputt gegangen ist, abgesehen davon, dass die dort eben auch Kiwi-Bäume haben und weiß ich nicht was alles. Mhm. Also richtig viel Plantagen, Obst und ich denke mal, dass davon ganz viel kaputt geht oder kaputt gegangen ist jetzt, ne, in der letzten Woche. Ja, und ich meine, ne, sie sind es zum Teil eben, also wir sind es ja selber schuld auch, weil wir eben Flächen versiegeln wie die Irren. Es müsste ja nicht sein.
Nee,
und in Italien ist es ja auch, so nach allem, was ich gelesen habe, ist, dass eben diese ganzen Vorsorgemaßnahmen eigentlich schon beschlossen waren und eigentlich schon hätten umgesetzt werden sollen, aber die Gelder einfach nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollten.
Versickert halt, ja. Es war genauso wie
die
Aufbaubemühungen.
Das Wasser.
Ja, ja, eben. Also hast ja schon gesehen, auch bei den Aufbaubemühungen nach diesem riesigen Erdbeben da in Oberitalien vor einigen Jahren.
Genau.
In Assisi und so, genau. In allen möglichen Taschen von allen möglichen Leuten gelandet, aber nicht da, wo es wirklich gebraucht wurde. Das halt scheint irgendwie, weiß ich nicht, der Italiener ist halt so, ist halt irgendwie so eine blöde Aussage, aber es passiert schon recht häufig in Italien ausgerechnet sowas. Ne?
Ja, ja, genau.
Wobei man jetzt auch mal gucken könnte, was denn mit dem Wiederaufbau im Ahrtal ist und so, wer da die Taschen hinterher voll hat und wer nicht, können wir sich dann auch nochmal angucken. Weil eigentlich sind wir kein Deut besser als die anderen.
In vielen Dingen, glaube ich auch. Ja.
Jetzt mal zum Wein. Das ist eine der spektakulärsten Farben, die ich je in meinem Leben im Glas habe, zumindest hatte, oder zumindest soweit ich mich daran erinnere. Also das ist dieses Kupferrot, das ist wirklich atemberaubend, finde ich. Also das,
und auch so dieses Leuchten aus sich heraus.
Wahnsinn,
ne?
Also, ja, ja, ja. Und auch wie das über die Kanten vom Glas dann auch nochmal so seinen Farbverlauf ändert. Und das ist wirklich, wirklich krass. Also ja, wirklich krass.
Ja. Sehr schön, finde ich auch. Ja.
In der Nase eigentlich ein recht üppiger Rotwein.
Ja, die Italiener, die sind ja nicht so diese typischen Rosé-Erzeuger. Also das meiste, was wirklich gut ist an Rosé aus Italien, finde ich, das entsteht tatsächlich irgendwo zwischen den Abruzzen und Sizilien. Und es hat meistens auch so ein bisschen diese Farbe und erinnert so ein bisschen eben tatsächlich an einen ganz leichten Rotwein. So, ne? Würde ich auch sagen. Also das ist nicht so dieser Provence-Rosé-Typ.
Nee, ja, ich finde, in der Nase erinnert er überhaupt
nicht. Sieht man natürlich schon. Ja.
An leichten
aber
Rotwein.
Aber nicht so. Ja.
Das ist, der riecht, das ist, wahrscheinlich werde ich dem jetzt völlig ungerecht, aber der riecht so ein bisschen wie ein Billiard-Rotwein aus dem Supermarkt. So ein bisschen kitschig, weißt du? So ein bisschen übertrieben irgendwie riecht der, finde ich.
Also es kommt vielleicht, so. Also es kommt ja schnell durch, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht meinst du so diese Walderdbeer-Aromatik, die so schnell so ein bisschen kitschig wirkt.
Ja,
ne? Ja, das habe ich hier so ein bisschen so zermatschte Walderdbeeren.
Ja, genau, stimmt.
Ja. Genau, wo so ein Parfum rausströmt, was so ein bisschen eben.
Genau, bemüht. Ja. Also der riecht so, als sollte er so riechen, weißt du? So als mach mal Geruch 13 dran, das mögen die Leute. Ich bin mal gespannt, was der im Mund macht.
Ja, mach mal.
Boah. Man erwartet ja eine brutale Hitze. Und so eine Marmeladigkeit und ja überhaupt nicht. Es würde mir schwerfallen, jetzt die Marseillaise zu pfeifen. Hui.
Nee, also
ordentlich Tannin.
Also man, genau, man hat im Duft hat man vielleicht noch eben den Eindruck eines fruchtbetonten Weins.
Ja,
ist am Gaumen hast du halt erstmal ordentlich Gerbstoff und das ist auch schön durchgegoren, ne? Da ist halt wenig Zucker hinten raus.
Aber der hat schön Gerbstoffe. Also ich bin ja, ne, du weißt ja, man kann mich ein bisschen jagen.
Genau.
Aber die sind sehr schön bei dem. Also es tut mir überhaupt nicht weh.
Auch hier finde ich wieder, es ist ein sehr bodenständiger, fast bäuerlicher Wein. Mhm. Und das aber auf eine ganz angenehme Art und Weise, finde ich. Ne? Also es ist halt nicht, es ist einfach, aber nicht billig. Mhm. Es ist nicht komplex, aber trotzdem in gewissem Maße fordernd.
Ja, und auch so ein bisschen überraschend, ne? Weil zum Beispiel, wenn du den einfach mal mittig über die Zunge laufen lässt, zumindest auf meiner Zunge passiert das, dann ist das aber so eine richtig frische Erdbeere aus dem Kühlschrank.
Mhm. Ja. Schön, schön. Hat auch wieder ein bisschen was von dem Süßholz, finde ich, ne? Diese Süßholzwürze. Mhm. Also nicht im Duft, sondern wirklich eher so hinten am Gaumen. Mhm. Und man kann es so ein bisschen kauen. Also, ja, finde ich schon sehr schön.
Also, der wirkt auf mich, wie gesagt, ich bin ja so mit Rotwein und Tannin und so, ist ja alles nicht so meine Welt. Ne? Aber der wirkt jetzt auf mich, jetzt nicht geschmacklich, aber so vom, wie nennt man das denn, vom, ja, so charakterlich, sagen wir mal so, charakterlich wirkt der auf mich wie ein, vergleichsweise, in der teuer geht ja, ist ja auch schwer zu sagen, aber wie so ein Bordeaux fast. Also so, weißt du? So, also ich habe das Gefühl, ich hätte was wirklich Besonderes im Glas. So, das meine ich. Also ich meine überhaupt nicht charakterlich Bordeaux oder sowas, einfach nur so vom Gefühl, der bei mir auslöst. Weil ich erinnere mich daran, dass wir an deinem Geburtstag einen wirklich unfassbar teuren Bordeaux getrunken haben. Und den fand ich nicht so bemerkenswert, wie ich diesen hier jetzt finde.
Mhm, okay.
Wobei wir da vorher auch schon einige andere Flaschen Bordeaux getrunken hatten. Sven schreibt gerade in den Chat, er braucht jetzt eine Bratwurst und das ist wirklich eine geile Idee zu dem Wein. Das ist wirklich eine geile Idee. Fettig, gut gewürzt.
Ja, ja.
Super. Boah. Ja, ja. Und ich habe nicht mal welche eingefroren, so ein Shit.
Ja, das stimmt. Also das ist, ich meine, man kann das so super trinken, aber es ist natürlich auch ein toller Esswein. Also
eine Bratwurst.
Auf jeden Fall. Ne? Ja, genau. Oder so ein bisschen Pasta mit Salsiccia oder so.
Ja? Ist ja Bratwurst.
So. Ja, ist Bratwurst, klar. Ja, aber dann hast du noch so ein bisschen Fenchel dazu, dann hast du noch so. Ja.
Ja. Super.
Nee, finde ich auch. Schön.
Gute Wahl. Zwei Treffer. Jetzt bin ich mal auf den Roten gespannt, mein
Freund. So, jetzt kommt noch der Rote, genau.
Ja, der wird mir dann wahrscheinlich gar nicht gefallen, weil ist ja immer so. Ich muss aufstoßen.
Ich bin nicht mal gespannt.
Wo ist denn der Rote?
So, das bräuchte man jetzt nochmal in der Back-in-Box für Odonien.
Was jetzt? Den Roten?
Nee, den Rosé zum Beispiel.
Ja. Ja.
Genau, einfach eine 5-Liter-Back-in-Box.
Mal gucken, wer hatte denn neulich so einen leckeren Back-in-Box? Und zwar von einem Rosé. Ich
habe immer noch drei Stück.
Ja, ich weiß, die hast du ja. Ich komme ja mal.
Achso, du kommst ja. Stimmt, du kommst.
Ich komme doch demnächst vorbei. Der Nachbar meiner Eltern, der hat irgendeinen Rosé-Back-in-Box und ich glaube, der ist sogar von Jacques. Und der war auch richtig geil. Damit haben wir uns ganz, ganz fürchterlich besoffen versehentlich.
Oh, okay.
Ja, das war wirklich so, nimmst du noch einen? Ja, ich nehme noch einen. Kannst du auch noch einen? Ja, nur einen nehme ich noch. Und irgendwann so, ich gehe das mal nebenan. Das war echt ein schönes Weinchen. Ja. So, Rosso.
So, Rosso.
Vino Rosso.
Also das ist sozusagen jetzt diese Gallioppo Rebsorte, die irgendwie uralt ist, aus der Ecke kommt. Mhm. Und wenn ich mich nicht schwer irre, eben mit Sangiovese irgendwie zu tun hat. Also Sangiovese, da kommt ja ein Elternteil auch irgendwie aus Süditalien, irgendwie auch mit diesem Nerello Mascalese vom Etna auch verwandt ist und eben schon urlange eben in der Region ist und grundsätzlich erstmal halt früher sehr, sehr struppig war und auch ordentlich Gerbstoffe hatte. Und dann haben sie eben angefangen, irgendwann die Erträge zu reduzieren und vor allen Dingen auch die Trauben länger auf der Maische liegen zu lassen, also länger zu vergären und nicht so kurz, wie man das früher gemacht hat, sodass der eben schon in der Gärung eigentlich in der Maischestandzeit dann schon so ein bisschen was runder wird einfach. Ne? Mhm. Das ist jetzt 2018, das heißt, er hat auch schon ordentlich ein paar Jahre auf dem Buckel.
Ja. Farblich sieht er sogar so aus, als hätte er ein paar Jahre auf dem Buckel.
Ja, genau.
Hat einen leichten Braunstich.
Ja.
Ja. Interessant. Aber genau. Ich könnte mir vorstellen, dass der, auch wenn der frisch ist, einen leichten Braunstich hat.
Ja, ich glaube, er hat, genau, das kommt so ein bisschen, es kommt recht schnell bei dieser Traube. Das hast du auch bei Sangiovese gerne. dass der recht schnell auch eine gewisse Bräune bekommt.
Ja doch, wenn du den so im Licht schwenkst, dann hat er auch wieder ein bisschen dieses Kupferfarbene auch noch drin. War das jetzt die gleiche Traube?
Ja.
Okay.
Die gleiche Traube?
Auch wieder sehr marmeladig, aber mit so einem Hölzchen dabei noch.
Ja, Hölzchen.
Hölzchen, so zwei Hölzchen, ein Tropfen Uhu.
Ja, genau. Ne? Aceton hat er mit dabei. Ja,
genau. Ja. So ein bisschen wie so ein Weihnachtszelt.
Stock verklebt mit Uhu, ein bisschen mit Wildkräutern bestreut. Und so ein bisschen.
Genau.
Und so ein bisschen Trockenobst noch. Dunkles Trockenobst mit dabei.
Mhm.
So.
Noch eins ist da, ist noch was. Warte mal, was ist denn das?
Also, ja, der hat so ein trockenes Leder mit drin.
Leder, ne? Ich habe mich nicht getraut.
Trockenes Leder.
Ja, trockenes Leder.
Also nicht die Politur, manche riechen ja auch gerne mal nach Politur, aber das hier ist so ein trockenes, als wenn du dich in so ein Auto setzt.
Genau.
Mit so einem alten, trockenen Leder. Und so ein bisschen Rauch hat er ja auch, ne? So ein bisschen kalte Asche.
Bisschen Rauch hat er auch.
Kalte Asche eher so. Ein bisschen.
Ja, aber das reimt sich nicht, das nehmen wir nicht. Das kaufen wir nicht. Mensch, ich habe dir ja noch Gastro-Tipps. Naja,
gleich. Ich auch.
Echt?
Ich habe auch noch Reisetipps, aber das lasse ich vielleicht noch. Ja, ich war ja in der Auvergne. Und
stimmt, der feine Herr ist ja immer unterwegs.
Genau. Ich war unterwegs und habe Veranstaltungen besucht. Und war essen, bin zum Essen eingeladen worden.
Das ist immer geil, zweimal. Zum Essen eingeladen werden ist total geil. Mhm. Ja, das ist echt super. Ich scheiß mir dann ja auch nichts. Ne? Ich esse dann halt trotzdem das, was mir schmeckt, auch wenn es teuer ist. Also ich esse dann das, was ich auch sonst bestellt hätte. Also es gibt ja Leute,
Wir haben halt jeweils beide das volle Menü bestellt.
Okay, das kann man bringen. Wo war
weil
das?
Man konnte gar nicht entscheiden. Man konnte entweder das Menü nehmen oder ein kleines Menü oder eben gar nichts. Ja. Weil es eben nur ein Menü gab.
Wo war das?
Ich war einmal im Zeig.
Zeig?
In Hamburg. Ja, Zeig Hamburg. Maurizio Oster heißt der Koch. Mhm. Und das war schon ziemlich schön. Das ist im Prinzip ist das im Wesentlichen eigentlich ein vegetarisches Menü, aber es gibt einen Gang, den du auch mit Fisch bestücken kannst und einen mit Fleisch. Mhm. Also es gab einmal Zander und einmal Reh, was wir dann auch genommen haben. Und das war echt sehr abwechslungsreich und spannend. Also war echt ein schönes Menü.
Okay, guck grad mal. 6 Gänge. Zeig mal. Bete Dörr und Sauerklee.
Total geil, das machen die jetzt noch dazu. Das sind im Prinzip drei verschiedene Soßen, die du ineinander mischen kannst so ein bisschen. Ah, ja. Und Brot dazu, mit dem du das einfach tunkst.
Ah.
Und das war sehr, sehr geil. Ja, so Wohlfühl, weißt du, also so, oh.
Ja, 119 Euro pro Person, das ist okay für, sind das Sterne? Nee, ne? Das ist Fine Dining.
Nö, aber es könnte, ich finde, es könnte einen haben.
Okay. Ja. Ja, nee, also so sehr krachen lasse ich es ja nicht mehr.
Nee, ich war ja auch eingeladen.
Ja, stimmt.
Das andere war das Jellyfish, das, wo ich auch urlange nicht war, auch so eine Hamburger Institution in gewissem Maße. Früher waren die noch, wie der Name auch schon sagt, Fisch- und Meeresfrüchte lastiger, sind die im Prinzip immer noch, aber ist nicht mehr ganz so pur sozusagen, was Fisch- und Meeresfrüchte angeht. Ist mehr eingebettet in andere Sachen, war aber auch sehr gut. Ja, gut gefallen.
Auch eingeladen worden. Das ist so geil. Genau. Irgendwie, ich habe den falschen Beruf, ich werde immer gar nicht.
Wenn ich selbst bezahle? Nee, das waren jetzt Freunde.
Ach so.
Die irgendwie hier aufschlugen und zu tun hatten und mich gefragt haben, ob ich nicht abends mitgehen wollen würde. Genau, und wenn ich selber bezahle, dann gehe ich ja weiterhin gerne in die kleine Bodenstraße.
Das ist bei dir um die Ecke da, ne? Beim Office um die Ecke der Laden.
Genau, ja. Das wird mir ja nie langweilig und habe ich jetzt auch irgendwie. Ja, das empfehle ich auch gerne weiter, weil es einfach immer eine sozusagen eine Küche mit Pfiff ist. Also immer so ein. Es hat immer so ein gewisses Etwas.
Mhm.
Ist eben preislich deutlich unter den Sternen. Ist auch jetzt keine Sterneküche, gewollte Sterneküche, sondern ist einfach gut gekocht.
Ja.
So, und das macht der Chef, der Andreas, eben auch schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Ne? Und normalerweise steht er auch abends mit dem. In der Küche, also so wie an dem Abend, wo ich jetzt da war, mit Max und Vera, ne, die ja auch bei dir waren, eben auch. Und das ist immer schön.
Ja, wir waren im Kaotan mit den beiden. Das, ich weiß nicht, ich glaube, davon hatte ich schon mal erzählt. Ich bin nicht ganz sicher. Das ist so ein, klingt Thai, Kaotan, aber das ist jetzt nicht so hundertprozentig Thai. Ich weiß gar nicht, warte mal, was ist das? Charm of Thailand Food, Combination, Contrast, Flavors, bla bla, Menu will take, bla bla. Ist halt schon irgendwie Thai Food, aber nicht so Thai Food, wie man Thai Food kennt. So, und man geht am besten mit so möglichst vielen Leuten hin, also mindestens zu zweit, idealerweise zu viert oder so, weil die haben halt ein Menü. Die Suppe darf sich jeder individuell aussuchen, den Dessert darf sich jeder individuell aussuchen.
Dann
gibt es noch vier Kategorien dazwischen, da kannst du dir eins von beiden aussuchen. Und mit je mehr Leuten du da bist, desto mehr verschiedene Sachen stehen halt auf dem Tisch. Und dann kannst du die so für dich hinmümmeln. Total gutes Essen, man wird echt gut satt, 45 Euro pro Person. Was für das Essen echt nicht teuer ist. Und das Tollste an dem, was Tolles an dem Laden ist die Weinkarte. Die haben nämlich eine Weinkarte, da sind, ich weiß es gar nicht, 5 weiße, 4 rote, ein Rosé und ein Schaumwein drauf. So, also du hast eine winzig kleine Weinauswahl nur. Das sind alles so Weine, von denen du noch nie in deinem Leben gehört hast, eben auch so Malvasia und so Zeug. Ein oder zwei Orange haben sie dabei. Ja, und das Coole ist, die haben ihre Weinkarte auf ihr komplettes, auf ihren Essensstil gepaart. Das heißt, du kannst eigentlich nicht den falschen Wein bestellen bei denen.
Okay.
Du kannst also einen besten,
Das passt im Prinzip immer.
Ja, genau. Es passt eigentlich immer. Manche passen besser, manche schlechter. Mhm. Aber es passt immer. Das ist echt total abgefahren. Ja. Mhm. Echt ein schöner Laden. Also, waren wir jetzt das zweite Mal schon und das ist, Also wenn man mehr als einmal hingeht, ist es ja in der Regel ein guter Laden gewesen. Und was ich auch noch habe, eine Freundin von mir arbeitet schon seit langem in so einem Donut-Laden.
Oh Gott.
Also okay. sie nennen es Donuts, weil deren Lingua Franca ist Englisch. Du und ich, wir nennen es Berliner. Die Berliner nennen es Pfannkuchen, weil die nichts von Gebäck verstehen. In Süddeutschland nennt man sie manchmal Krapfen. Wobei das auch wieder was ganz anderes ist, aber was weiß der Süddeutsche schon. Jedenfalls, der Laden heißt Bramibals Donuts. Und ich hatte die besucht und die war vorher arbeiten und meinte, ja, ich bring Kuchen mit. Dann hat die jetzt eine riesige Kiste von diesen Berlinern. Und das eins der wirklich, das Zeug ist ja sowieso schon ekelhaft süß. Und wenn dann da auch noch so Icing, Glazing, Topping, weiß nicht, wie es heißt, drauf ist, wird es halt noch viel schlimmer. Aber einer der geilsten Geschmack- und Texturerlebnisse gleichzeitig war der Bienenstich Berliner.
Boah. Das war
okay, weißt du, Wahnsinn. Mit Mändelchen und allem Pipapo.
Ja, Wahnsinn.
Wirklich, wirklich geil. Und sie hat da noch jede Menge mehr mitgebracht. Also ich darf da halt nicht hin, weil sonst muss ich halt zu Fuß einmal die A10 langlaufen rund um Berlin. Mhm. Die haben sogar mehrere Läden, siehst du? Nicht so ganz bei mir in der Ecke. Ah, in Hamburg gibt's den auch. Am Gänsemarkt, in Altona, in der Harcourtstraße und im Schanzenviertel. Guck an.
Okay. Ja,
Bramibals, also das war schon, ich glaube, das sollte man mal gemacht haben, wenn man Bienenstich mag, und Bienenstich ist halt wirklich, damit kannst du mir immer eine Freude machen, mit einem guten Bienenstich. Es gibt sehr viel schlechten Bienenstich in diesen ganzen Backshops, aber das war, also mein lieber Herr Gesangsverein, war das geil. Also ja, ich möchte gar nicht wissen, was kostet bestimmt irgendwie 7 Euro oder so ein Teil, aber ja, war super, ja.
Ja, ich werde morgen mit meinem Sohn ins Terz gehen. Der hat ja morgen Geburtstag.
Ja.
Terz? Herfordplatz, glaube ich.
Herfordplatz, okay.
Ja. Genau. Bin ich mal gespannt.
Was ist das?
Ja, die machen irgendwie Brunch-Menü von 11 bis 16 Uhr, was irgendwie ganz cool aussieht. Oder 10 bis 16.30 Uhr sogar. Und dann ab 12 gibt es noch eine Mittagskarte dazu. Mhm. Und genau. Und da wirst du dann irgendwie kleine Teller und große Teller und irgendwie diverse Extras und ja, ich bin mal gespannt.
Kannst du das auch mischen? Gucken, was ich morgen für Termine habe. Oder? Shit. Das schaffe ich nicht.
Ich weiß.
Ja, aber hätte ja sein können, dass sich was geändert hat. Naja.
Ja, stimmt.
So, nachdem wir jetzt Werbung, das war der Werbeblock.
Genau, das war der Werbeblock.
Angeschlossen, die erwähnten Restaurants und sonstigen Betriebe schicken uns bitte sehr viel Geld dafür.
Ja, ich habe nächstens noch dann, weil es damit jetzt nicht ausufert, noch einen Tipp in Nancy. Da waren wir zweimal auf der Durchreise. in die Auvergne. Auvergne ist von Hamburg echt weit, ne? Also echt weit. Also ich habe ja für die sozusagen für diese Erweckungserlebnisse dort in den vier Weinbaugebieten, über die ich mal ein andermal reden werde, weil dann können wir mal gucken, ob wir ja auch ein paar Weine dazu finden, irgendwie dann auch 3.500 Kilometer abgerissen. Ne?
Wow. Also
das ist schon Wahnsinn.
Wie lang warst du unterwegs?
Ja, wir sind hier irgendwann samstags morgens los. Dann sind wir irgendwann Sonntag in der Ecke da angekommen. Dann war Montag, hatten wir einen Tag frei. Das hatte ich dann extra so geplant, damit ich irgendwie mit diesem Long-Covid auch zwischendurch mal Pausen habe. Mhm. Dienstag, Mittwoch bin ich dann in zwei Weinbaugebiete gefahren. Donnerstag nochmal eine Pause und Freitag, Samstag nochmal in zwei Weinbaugebiete und Samstag wieder bis Nancy und dann Sonntag wieder zurück. Also im Prinzip
also eine Woche
mit 4 Tagen fahren.
Alter Vater, ey. Das ist hart. Ich habe das ja, wenn ich auf Podcast-Tour in Bayern bin, dann habe ich ja auch in der Regel sowas zwischen 1.800 und 2.200 Kilometern in dieser einen Woche runter.
Auch echt schon vieles.
Das ist richtig viel, aber da nochmal 1.000 drauf, würde ich glaube ich, wahnsinnig werden.
Ja, das ist auch krass, ne? Weil die Weinbaugebiete liegen halt auch 100 Kilometer voneinander entfernt teilweise.
Ja.
Genau, und irgendwo musst du dich entscheiden, wo du hin willst. Und dann, ich habe das ja irgendwie auf Instagram gepostet, wir hatten dann, ich hatte dann was gefunden in Thiers, das ist neben La Guillole die berühmteste französische Stadt für Messerschleiferei und Messer, also
ja, ich würde ja unbedingt mal nach La Guillole fahren, um mir ein Messer zu kaufen, was wahrscheinlich ganz viele machen, darum verdienen die sich da dumm und dusselig an so Spacken wie mir. Ne?
Naja, und Thiers ist halt total abgerockt. Halt. Oh. Also das ist soziokulturell, sozioethnografisch würde ich sagen, super interessant der Ort, weil du siehst halt im Prinzip, wie dieser Ort mal vor Messerfabriken gestrotzt hat im 19. Jahrhundert und Anfang 20. Alles unten eben am Fluss, wo die sozusagen durch die Wasserkraft eben die Schleifereien betrieben haben. Goldschmiedekunst gab es da ganz viel. Und dann haben aber sowohl La Guillole als auch Thiers haben eben verpennt, ihre Messerentwicklung und auch den Namen schützen zu lassen, so dass du dann irgendwann aus China eben auch La Guillole Messer bekommen hast und auch heutzutage bekommst, muss schon gucken, was draufsteht.
Ja.
Und und dann ist der halt langsam, also das sieht aus wie ein Körper, der Aussatz hat eigentlich, ja. Also ich würde mal sagen, 7 von 10 Häusern sind nicht mehr bewohnt.
Ja.
Und
so ein bisschen wie so alte Bergbausiedlungen, dann auch so in Nordrhein-Westfalen, Saarland und sowas. Ja, okay. Ja.
Also es war schon krass. Also es war dann so krass, dass wir nur eine Nacht da geblieben sind. Also nicht wegen mir jetzt, sondern wegen Greta dann. Ne? Also ich hatte ja Frau und Tochter mit. Und ich war ja dann 4 Tage gar nicht da und die hätten ja da irgendwas machen müssen und die Greta hat sich überhaupt nicht vor die Tür getraut da.
Krass.
Weil die Wohnung selber war zwar schön, aber vor dem Haus lungerten halt irgendwie alle möglichen Gestalten rum, die nichts zu tun hatten.
Ja.
Und die waren jetzt neutral, ne? Also mir gegenüber oder so. Aber als 11-Jährige gehst du dann nicht alleine durch die Gegend. Zumal wenn du die Sprache nicht sprichst, ne? Und dann haben wir irgendwie was auf dem Land noch gefunden, was sehr, sehr schön war. Aber da kann ich nochmal ein andermal drüber reden. Wir haben ja noch irgendwie Wein und die Leute langweilen sich irgendwann, glaube ich.
Ach, das ist ein Laber-Podcast mit Trinken, von daher.
Ja, stimmt.
Das ist ja auch noch so ein bisschen. So, wo waren
was
wir?
Was hast du?
Ich habe gar nicht getrunken. Ja, genau, warte mal. Gar nichts getrunken. Wow. Oh, du Schwein. Boah, nee, das geht gar nicht. Oh, schnell Wasser. Boah. Alter.
Genau, das ist genau der richtige Rotwein für dich.
Das ist niederschmetternd.
Das ist Italien.
Oh.
Das ist Italien, wie es eigentlich sein muss. Also das ist, also Italien war ja eigentlich immer ein Land für einfache Landweine.
Ja.
So. Der Chianti ist ja ein einfacher Landwein. Und zum Beispiel.
Boah, den schaffe ich noch nicht mal ohne zu spülen. Den schaffe ich nicht.
Ja, verstehe ich.
Mal gucken, wie der sich in ein paar Tagen entwickelt hat. Vielleicht geht das ja noch raus.
Wir wollten ja mal alle Weinbaugebiete durchgehen.
Ich habe ernsthaft Tränen in den Augen. So ehrlich war das gerade. Das hört ja überhaupt nicht mehr auf, weh zu tun hier. Alter. Alter.
So schlimm ist jetzt auch nicht.
Doch, doch, bei mir schon.
Bei dir schon, ja.
Ich reagiere, ich weiß nicht warum, aber das liegt, du musst mir, also ich habe ja, ich glaube, man nennt das Idiosynkrasie, ne? Wenn man so Dinge nicht anfassen kann und sowas. Mhm. Ich habe mein Leben lang, mein Leben lang nicht, irgendwann hat es dann so, weiß ich nicht, so um die 30 rum war ich dann, als ich es geschafft habe und jetzt kann ich es auch, jetzt ist kein Problem, aber ich konnte die erste Hälfte meines Lebens keine Tempotaschentücher anfassen.
Nee, ich weiß.
Hm. Ich kann, wenn ich irgendwie so Bauarbeiten mache oder sowas und meine Hände vom Baustaub ganz, ganz trocken sind, kann ich nicht mal meine eigenen Finger anfassen, ohne dass mir ein so heftiger Schauer über den Rücken geht, wie bei anderen Leuten, wenn du mit Kreide über die Tafel kratzt oder so. Hm. Und ich habe den Verdacht, dass so Tannine, das ist ja dasselbe auf dem Zahn, was trockene Finger an der Hand sind. Ich habe den Verdacht, dass es daher kommt, dass ich das einfach... Ja, das ist zu diesem ganzen Komplex des Holgi kann kein Samt anfassen, irgendwie gehört.
Ja.
Mm.
Oh. Ja, so ist das mit den Gerbstoffen. Genau. Also es reiht sich sozusagen ein in diese drei Weine. Es ist ein bodenständiger, eher bäuerlicher Wein, der eigentlich total typisch ist für Italien und dass man es halt heutzutage so selten hat, weil man eben alles versucht glatt zu bügeln immer. Ne? Also Chianti wird ja gerne mit Syrah und Merlot glatt gebügelt und mit kleinen Holzfässern und weiß ich nicht was, mit Extrakt in der Vergärung, also dass man schön viel Extrakt rausholt und die schön verdichtet und so. Eigentlich ist der Chianti ein recht heller Wein, wo früher auch weiße Rebsorten mit drin waren, der Säure hat, der Gerbstoff hat und auch super lange haltbar ist. Der Nebbiolo aus Piemont, also Barolo und Barbaresco und so, das war ja auch früher jahrzehntelang eigentlich gar nicht trinkbar. Das musste sich dann auch erst abschleifen sozusagen. Mhm. Im Laufe der Zeit Nerello Mascalese vom Etna eigentlich genauso. Taurasi, also Anianico im Süden genauso und das hier halt auch. Die haben alle, also es gibt ganz viele sozusagen autochthone Rebsorten, die roten autochthonen Rebsorten Italiens, die haben eigentlich alle ordentlich Gerbstoff.
Okay. Und
normalerweise auch ordentlich Säure dazu.
Das heißt, in Italien ist es halt einfach kein Rotwein. Für mich kein Rotwein.
Für mich
Tee.
Genau. Deswegen haben wir auch in der nächsten Sendung dann auch Primitivo.
Drei Rotweine, sehr schön. Ne?
Genau, Primitivo ist aber ja keine italienische Rebsorte. Deswegen ist die dann auch anders.
Okay, also eingeschleppt.
Primitivo. Ja, genau, aus Kroatien.
Der Kroate wieder.
Der Kroate hat das ja schon irgendwann, Wochen. Also irgendjemand hat das aus Kroatien
eingeschleppt.
Eingeschleppt nach Apulien, aber ja auch nach Kalifornien dann.
Mhm.
Sinfandel, ne? Ist ja auch
okay.
Primitivo.
Ja. Wusste ich auch nicht. Na, ich sehe gerade, dass die nächste Sendung ja schon in 2 Wochen ist. Das heißt, bis dahin habe ich dann auch diesen roten nicht vergessen. Vielleicht sogar noch was von übrig. Dann können wir ja noch mal gucken, was da so passiert alles.
Mhm.
Ja, cool.
Ja.
Puh, das war jetzt gerade ein Schock.
Aber wenn du das jetzt noch mal probierst, nach dem Schock.
Ja, da... Ich habe mir gerade einen Weißwein eingeschüttet, um überhaupt einen Konterweißwein.
Ich finde, wenn man den sozusagen, wenn du den ersten Schock hinter dir hast und nochmal vorsichtig probierst, finde ich, ist es einfach auch ein total schöner Wein, weil er eben so diese ganzen in angenehmer Weise bodenständigen Aromen, finde ich, eben auch alle hat. Also er hat auch diese Erdbeere wieder, er hat so ein bisschen Pflaume, finde ich, so ein bisschen Backpflaume, er hat Tabak eben, Rauch.
Ja, stimmt.
Natürlich noch Gerbstoffe. Und wenn du jetzt, also du brauchst einfach was zu essen dazu und am besten auch eben mit Fett, damit sozusagen das Ganze so ein bisschen die Gerbstoffe einlullt.
Aber stimmt, wenn der erste Schock weg ist und wenn ich vermeide, das Zeug überhaupt über die Zähne zu ziehen, dann ist es ganz okay, aber es hinterlässt immer noch so viel Schmirgel auf der Zunge, das ist nicht mein Wein. Also ist ein guter, aber was du geschmacklich sagst, vor allen Dingen, wenn du ihn über die Mitte der Zunge laufen lässt, wo die ganzen süßeren Sachen anscheinend bei mir zu spüren sind, dann ist dieses Pflaume ist da ganz, ganz Pflaume, da ist Pflaume
noch ein bisschen so typisch Kirsche, bisschen angekochte Kirsche, bisschen herb, also es ist halt was Herbes, es ist wirklich dieses ledrige, tabakige und ich mag es total gerne so, also ich mag auch den Gerbstoff für sich genommen.
Ich verziehe schon
wieder. Aber ist natürlich eigentlich schon ein Essensbegleiter.
Weißwein. Weich.
Ja, der Weißwein wird danach geradezu
Ja, wässrig.
Wässrig? Nee, fruchtig, oder? Es ist einfach,
ja, oder das. Ja,
ich kann mir jetzt vorstellen, dass einfach die Frucht nochmal deutlich in den Vordergrund tritt. Ja, die Frage war jetzt im Chat, ist das jetzt typisch für Kalabrien? Und ich kann das nicht beantworten.
Dann beantworte ich das für dich.
Ich kann das nicht beantworten, nein, weil es gibt halt... Nein. Genau. Also ich habe irgendwie nur wenige kalabrische Weine vorher probiert, tatsächlich. Mhm. Also von Librandi, die sind konventioneller, die Weine.
Ja.
Aber ich kann schon ein bisschen was davon auch nachvollziehen. Ich glaube, das hier ist einfach spezieller, weil und vielleicht insofern, wenn es was typisch Kalabrisches gibt, dann ist es vielleicht noch untypisch, weil es eben quasi so nach Naturweingesetzgebung mehr oder weniger gemacht wurde. Ja, also biologische Bewirtschaftung, kleine Erträge, versucht eben relativ früh zu lesen, damit man irgendwie die Säure behält, dann eben Spontanvergärung, keine Zusätze in die Gärung, vergleichsweise ja neutral auch vergoren und ausgebaut, also ist alles irgendwie im Beton oder so, da ist ja kein Holz oder so dabei, wenn überhaupt schwach geschwefelt, also all das, was sozusagen zum Wein dazugehört, der möglichst wenig Intervention hat. So. Mm. Und das hat es, glaube ich, vor Cataldo Calabretta in Kalabrien nicht gegeben. Insofern ist es kein typischer kalabrischer Wein, aber es könnte einer werden. Vielleicht ist es so ein, ne? Ist es vielleicht ein Wortfindungsstörung wieder.
Ja, also so ein Kandidat
oder so ein Erlkönig sozusagen.
Okay.
Ja, also irgendwie irgendwas, was ein Muster darstellen könnte für. Also es gibt halt mittlerweile eine größere Gruppe, also rund um Cataldo Calabretta ist die Gruppe der Chiro Revolution entstanden. Mhm. Das heißt, es gibt mittlerweile eben auch tatsächlich junge Winzer, die sich im Cataldo angeschlossen haben und ähnlich arbeiten.
Mhm.
Und insofern ist da durchaus...
Das heißt, wenn sie ähnlich arbeiten, kommt deren Trauben auch Ähnliches raus, sozusagen.
Ich denke mal, dass
sozusagen
auch
Trauben
dann auch Ähnliches rauskommt, genau. Ja, ja. Also er macht das ja jetzt 10, 12 Jahre so mit Entwicklung, mit Sicherheit und hat da einen gewissen Standard erreicht, von dem ich jetzt nicht weiß, wie weit jetzt die anderen da sind, aber ich denke mal, dass da, also ich glaube schon, dass da, also zum einen ist da, glaube ich, viel Potenzial,
mhm,
was überhaupt noch nicht gehoben ist, weil es kaum jemand kennt und wenn es dann auch mal ein paar Leute gibt, also mehr als einen, die einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangen, dann schließen sich ja auch immer auch neue Leute
ja,
an, klar, weil,
ja,
ne, also so wie ich das jetzt auch in da in den hier Weinbaugebieten an der oberen Loire gesehen habe, das ist letztlich ähnlich, weil man natürlich in diesen Regionen noch für einen Apfel und ein Ei Weinberge bekommt. Ja?
Ja.
Also da hat man einfach noch die Chance, tatsächlich für kleines Geld was zu machen.
Aber bleibt das auch so?
Oder ist noch
eine andere Sache. Bleibt das auch so oder ist das in 5 Jahren klimatechnisch nicht mehr attraktiv, da anzubauen?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Ja. Also ich meine...
Müssen wir vielleicht in ein paar Jahren alle fünf Jahre mal hingucken, ne? Also im Sinne von mal trinken.
Ja. Wahrscheinlich sogar schon früher. Also es ist schon so, also ich habe schon gelesen, dass die auch dort Wasserprobleme haben.
Mhm.
Wenn du selber jetzt da Wein machen wollen würdest, wärst du wahrscheinlich am besten bedient schon, damit dir, also Ausschau zu halten nach alten Weinbergen, wo du eben tatsächlich schon Reben hast, die tiefer wurzeln. So, ne? Also, dass du irgendwas übernehmen kannst und nicht neu anpflanzen musst. Also, im Zweifelsfall ist das häufig eine ganz gute Entscheidung.
Ja. Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ja, ne? Dann gehen wir nach Hause. Nächste Sendung habe ich ja gerade noch geguckt. Ich wusste das doch gerade noch. Gerade hatte ich es noch da.
14. In 2 Wochen, sagtest du, ne?
Nächste Sendung am 14.06.2023. Diejenigen von euch, die sich die Weine für heute bestellt haben, haben wahrscheinlich die Weine für die nächste Sendung direkt mitbestellt. Falls nicht, Fehler. Also wenn nächstes Mal die Weine ansatzweise so sind wie dieses Mal, dann ist das wieder ein sehr günstiges Paket. Ne? 6 Weine unter 100 Euro.
Ja. Ja, ja, ne? Ja, das war, war, wir hatten da zwischendurch auch mal ein paar Mal mehr Geld dafür, ne? Die Weine von Andreas Durst waren jetzt auch nicht so günstig. Mhm. Aus Gründen ja auch, also, aber das muss dann auch zwischendurch einfach mal wieder, finde ich, ein bisschen günstiger sein. Ja, und vor allen Dingen hat man ja dann auch irgendwie, das ist ja auch spannend genug, also ich würde auch mal ganz gerne wieder was finden, wie du vorhin auch sagtest, ne? Irgendwo was zwischen 5 und 10 Euro. Ist halt nicht so einfach. Also hatten wir ja Anfang letzten Jahres auch mit diesen sizilianischen Weinen. Also ja. Kommt immer mal wieder vor, aber es ist natürlich insgesamt, ich meine, ich sag mal so, der untere Level ist schon irgendwie so 10 Euro mittlerweile, ja, würde ich sagen, ja, im Wesentlichen. Darunter ist schwierig. Also mein Freund Matthias Neske, der macht gerade irgendwie so eine längere Silvaner-Reihe. Da hat er jetzt gerade zwei Silvaner vorgestellt für unter 10 Euro, sehr schöne. Aber es ist tatsächlich eher die Ausnahme, ja, als die Regel. Und aber ich meine, drei Flaschen für 30, 36 Euro oder so, das
ist echt okay.
Ist ja auch schon ganz gut, wenn wir da wieder was finden. Aber eigentlich, das hier fand ich jetzt auch vom Preisgenussfaktor her, fand ich das schon auch echt schön.
Denkst du, wir würden bei Jacques noch was finden?
Also wenn man tiefer sucht, schon, aber ich glaube, dann kommen wir bei dem Preis auch nicht mehr hin.
Mhm, ja, verstehe.
Und
Jacques hat übrigens mittlerweile total viel alkoholfreies Zeug, ne?
Ja, ja.
Also,
ja, da können wir auch nochmal irgendwann drüber nachdenken.
Ja.
Das Problem bei Jacques ist ja letztlich, und das kann man ihnen ja auch gar nicht vorwerfen, es ist halt eine große Kette.
Ja.
Und die müssen ja alle Läden bedienen können. Ja. Und da kannst du ja als Winzer, der nur ein paar Flaschen macht, gar nicht um die Ecke kommen. Das heißt, die müssen, auch wenn sie irgendwie die Geschichte des kleinen Winzers immer noch erzählen, große Mengen haben von den Weinen. Und das macht das Ganze schwierig. Also, ich meine, wir haben uns ja letztlich darauf verlegt, über handgemachte Weine, also eine Sendung über handgemachte Weine zu machen, finde ich. So, das machen wir jetzt irgendwie seit 10 Jahren. Und das ist dann da schon schwieriger in diesem Kontext, würde ich sagen. Also irgendwann machst du halt, ab einer bestimmten Menge geht das nicht mehr handgemacht, dann wird es ein technischer Wein letztlich. Und die haben auch bestimmte Statute, die wollen bestimmten Weintyp haben, ne? Das hatten wir damals ja auch schon das Thema,
ja,
dass wir letztlich, dass dann der Rheinhessische, der Muselanische und der Wein von der Nahe im Prinzip die gleiche Süß-Säure-Balance haben, ne? Genauso viel Restzucker wie Säure und so. Das wird ja eingestellt, das ist sozusagen ein Erfordernis, was die haben wollen. Und das ist jetzt, glaube ich, letztlich nicht das, was wir trinken wollen. So,
ne? Ja.
Wobei ich immer noch Leute da hinschicke und sage, wenn ihr anfangen wollt, dann fangt da mal an. Ne?
Die haben, also, da gibt es halt immer noch dann den Buvet La Dubé. Doch, ist er, ne? Doch.
Ja, ja.
Nee. Doch, der.
Doch. Buvet La Dubé.
Genau.
Den Schaumweine von der Loire.
Genau, als einfachen und als Tresor, ne? War das doch irgendwie. Und als Rosé gibt es mittlerweile auch. Also da gibt es schon noch ein paar schöne Sachen für kleines Geld. Und wie gesagt, also was mich wirklich ein bisschen positiv überrascht hat, also ich weiß, die hatten immer schon einen alkoholfreien Schaumwein. Den haben wir öfter mal geholt, wenn wir Bock auf Sektchen hatten, aber nicht auf Alkohol irgendwie.
Ja.
Und dann bin ich halt rein und sagte, sind wir alkoholfrei? Sagt, ja, kommen Sie mit. Und hatte dann wirklich hinten in der Ecke auf so einem Fass irgendwie 8 Flaschen oder sowas stehen. Und nahm nur einen und sagte, das hier probieren wir nicht. Das war so Weihnachtswein. Das probieren wir nicht. Zimt oder sowas drin wahrscheinlich. Und sonst hat er da halt echt ein paar Weiß- und Rotweine in alkoholfrei rumstehen. Gibt aber auch wirklich direkt zu bedenken, dass die eher süß sind. Weil wenn sie den Alkohol rausziehen, müssen sie irgendwie neu nachzuckern oder irgendwie sowas. Ja, aber mei. Das Schöne ist halt
dort immer, also ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Also wenn ich jetzt gerade gucke und ich bin ja, als ich zu Jacques gegangen bin, stand ich auf langen Dockweine und tue ich auch immer noch und bin auch durch die Weine, die ich da kennengelernt habe, auch das erste Mal ins lange Dock gefahren und es gibt immer noch Weine, die ich kaufen würde dort. Ja? Also ich sehe gerade Abbé de Valmagne, das ist zum einen ein total schönes Weingut, so eine alte romanische Abtei, in der in den Kirchenschiffen irgendwie die riesen Weinfuder stehen. Castel Maure, das ist eine Genossenschaft aus dem Corbière, die tolle Weine machen. Also es ist eine große Genossenschaft, aber die machen tolle Weine. Keine Ahnung, Château L'Hospitalet, La Clap, kann man gut kaufen. Ja. Also ist jetzt überhaupt nicht so, oder Sigalus zum Beispiel von Einer der Gérard Bertrand, genau, das ist so ein großer ehemaliger National-Rugby-Spieler aus Frankreich, der ein riesen Weingut aufgebaut hat letztlich, oder mehrere, aber auch der führende Bio-Winzer in ganz Südfrankreich ist, also von der Menge her, von der Fläche her, also ganz viel getan hat da auch, und den kann man da auch gut kaufen. Also es ist überhaupt nicht so, als würde man da nichts finden. Also
ja,
jetzt mal so ganz kurz mal vorbeigeschaut.
Und wenn wir schon dabei sind, also nicht nur bei Jacques gibt es alkoholfreies, sondern es gibt in Berlin einen sehr schönen Laden, die auch einen Online-Shop haben.
Oh ja, ja.
Nüchtern.berlin heißen die. Da gibt es alles ausschließlich alkoholfrei, beziehungsweise alkoholarmes, glaube ich. Die haben ein paar Sachen, die dann irgendwie 0,5 oder sowas haben. Mhm. Und da gibt es aber auch wirklich alles in alkoholfrei, inklusive Botanical-Sachen, woraus man sich dann wirklich seinen Negroni auch mischen kann. Was man nur nicht machen darf, ist zu glauben, dass man den Ersatz-Gin mit dem Ersatz-Amaro und dem Ersatz-Bitter nehmen kann. Das schmeckt scheiße zusammen. Also man muss neu mischen lernen. Also diese ganzen Sachen, die lassen sich nicht einfach so mischen wie die bekannten Cocktails, die man macht. Aber wenn man es dann mal rausgekriegt hat, wie es geht, es wird auch oft genug beschrieben, man kann da auch fragen, dann ist das wirklich eine tolle Alternative. Weil das Problem ist halt immer, wenn du irgendwo bist, wo Alkohol getrunken wird und du trinkst keinen Alkohol, du hast kein Weinglas in der Hand oder du hast Wasser in deinem Weinglas. Das ist okay, aber man fühlt sich trotzdem immer so ein bisschen draußen. So. Mhm. Und wenn du dann aber was in deinem Glas hast, wo du auch immer mal wieder die Nase reinstecken kannst und es auch immer mal wieder irgendwie ein bisschen komplexeren Geruch hat als ein Apfelsaft oder sowas, dann bist du irgendwie dabei. Und das ist zumindest meine Wahrnehmung, wenn ich mal keinen Alkohol trinken will und dann so eine Flasche mir mitbringe.
Ja, genau.
Und ich finde das total schön, dass es diese Alternativen gibt. Und bei Nüchtern kriegst du halt auch deinen alkoholfreien Sauvignon für einen Zehner. Mein Gott. Natürlich ist das nicht so
ein Sauvignon. Ja, also die Weine, also ich muss ja sagen, Wein, alkoholfreie Wein, das hat mich noch selten angemacht. Aber die wirklich als alkoholfreie Alternativen gemachten Getränke.
Ach so, okay, das
da gibt's schon relativ viel. Ich hatte übrigens gedacht, du würdest einen anderen Laden vorschlagen, der auch in Berlin ist. Der heißt mindfuldrinking.club.
Ah ja, den gibt's auch, stimmt. Ja.
Ne? Und der hat eben auch diese ganzen alkoholfreien oder total alkoholreduzierten, also wenn man jetzt mal so von 0,5% ausgeht, Geschichten, also eben auch Biere und eben alle möglichen Mischgetränke und so, das. Genau, da habe ich mir gerade noch ein paar Sachen bestellt, weil ich das ja auch durchaus gerne trinke auch.
Ja. Ja. Ja, ich
und vor allem kann man eben sehr viel
auch das halt alles unter alkoholfreien Wein, auch wenn es nicht als Wein
gemacht wird. Ja, okay.
Ah, hier.
Ja.
Alkoholfreier Spritz.
Tatsächlich mal wieder eine.
Alkoholfreier Spritz, 35 Euro. Zwei Flaschen Sprudel, eine Flasche Aperitivo. Ja, kannst du nicht meckern. Hast halt 35 Euro ausgegeben und es knallt nicht. Ne? Muss man auch erstmal mit klarkommen können.
Genau. Genau. Es gibt auch San Limello Spritz. Genau. Mhm. Also Limoncello ist das, glaube ich, als
Vermute Spritz. Vermutlich, ne? San Limello, ja. klingt plausibel.
Naja, das habe ich nämlich bestellt.
Ja.
Wollte ich mal ausprobieren.
Ja.
Können wir auch mal überlegen, ob wir mit denen mal irgendwie was machen.
Ja, genau.
Noch da mal für eine alkoholfreie Sendung.
Da können wir auch mehr als drei machen, weil dreht ja nicht, ne? Hey, schick mal 10 Flaschen, hui. Ja, nee, können wir gerne mal machen. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Wein in 14 Tagen, also Mittwoch in 2 Wochen, für alle, die gerade live zuhören. Für alle anderen, ich habe das Datum vergessen, aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, außerdem steht es in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Vielen Dank, liebe Zuhörerschaft. Vielen Dank, Chat, fürs Mitspielen und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.